Ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier sein kann mit meiner Frau bei euch. Und ich wünsche uns für diese Predigtstunde alle gottesreichen Segen. Meine Predigt für heute Morgen enthält der Zeit wegen nur Ausweichtexte aus dem Matthäusevangelium. Wer von euch gerne mitlesen möchte, der sollte dieses Kapitel schon mal aufschlagen. Matthäus 26 und 27. Ich werde noch öfter daraus zitieren. Zwei Männer sind Gefangenen der römischen Besatzungsmacht. Beiden wird das Gleiche vorgeworfen: staatsfeindliche Haltung, Umsturz der bestehenden staatlichen Ordnung, Systemkritik. Der eine heißt Barabbas. Er ist Mitglied einer Untergrundbewegung, die den Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung, also den Sturz der römischen Besatzungsmacht, zum Ziel hat. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedes Mittel recht, auch der Mord. Barabbas hat einen politischen Mord begangen. Er steht auf der Seite der Staatsfeinde, er steht auf der Seite der Gewalt, er ist ein Terrorist. Er ist bereits verurteilt und wartet auf seine Hinrichtung. Der andere Gefangene ist Jesus. Er wird gerade verhört. Aber es klappt nicht so richtig, ihm eine Schuld nachzuweisen, weil er nämlich keine hat. Er hat nie eine strafbare Handlung begangen. Er hat nicht gemordet, nicht gestohlen, nicht gelogen, nicht gehurt, nicht gehetzt, nichts. Da ist es natürlich schwierig, eine stichfeste Anklage hinzubekommen. Der eigentliche Grund, warum sie ihn verhaftet hatten, war der Neid. So steht es ausdrücklich in Matthäus 27, Vers 18. Denn Pilatus wusste genau, dass man ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatte. Die Bonzen des jüdischen Staatsapparates konnten es nicht vertragen, dass Jesus bei der Bevölkerung beliebter war als sie. Wenn die Bonzen auf der Straße erschienen, schrie niemand Hurra. Aber als vor ein paar Tagen Jesus, ein hergelaufener Wanderprediger aus der Provinz mit seinen 12 Jüngern in Jerusalem einzog, da haben die Massen Spalier gestanden. Da haben sie vor Begeisterung getobt. Da haben sie ihn gefeiert wie den King. Das ging den Herren vom Hohen Rat an die Nieren. Sie waren ganz einfach eifersüchtig. Und da haben sie ihn verhaftet. Aus Neid. Das konnten sie natürlich nicht offiziell als Grund angeben. Da mussten sie einen Vorwand finden. Und sowas lässt sich ja immer finden. Wenn die Bonzen zum Beispiel wollten, dass die Leute bei ihrem Erscheinen auf der Straße jubelten, mussten sie eben Jubler bestellen und bezahlen. Und wenn sie wollten, dass falsche Zeugen vor Gericht aussagten, mussten sie eben Lügner bestellen und bezahlen. Diese Leute wurden schnell gefunden. Matthäus 26, Vers 60. Es traten viele falsche Zeugen auf. Aber die waren in der Kürze der Zeit offenbar nicht genügend belehrt worden, was sie sagen sollten. Die widersprachen sich. Der eine erzählte das, der andere das. Das haute einfach nicht hin. Es wurde immer peinlicher. Zum Schluss traten zwei Herren auf. Die legten Jesus das gleiche Verbrechen zur Last, für das schon der Barabbas verurteilt worden war, nämlich geplanter Umsturz. Und zwar Umsturz im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus soll gesagt haben, Vers 61, er würde den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wie immer in solchen Fällen ist an der Sache etwas Wahres dran. Aber eben nur etwas. Es ist nur die halbe Wahrheit, verdreht und missverstanden. Und das ist ja genau das Raffinierte an dieser Methode. Man kann sich formal auf eine Äußerung berufen, die aber ganz anders gemeint war. In diesem Fall hatte Jesus tatsächlich diese Äußerung gemacht. Das war korrekt mitgeschrieben, aber falsch verstanden worden. Jesus hatte mit dem Tempel Gottes nicht den Tempel in Jerusalem geweint, das Nationalheiligtum, sondern seinen Körper, der war zwar getötet, aber nach 3 Tagen wieder auferstehen würde. Doch so einen hintergründigen Hinweis auf Tod und Auferstehung konnten die Spitzel, die die Aussagen von Jesus mitschrieben, natürlich nicht kapieren. Dazu reichte ihre Schulbildung nicht. Wenn die was von Tempel hören, fiel denen bloß das Haus aus Stein ein. Zu weiteren Gedankengängen waren sie nicht fähig. Und auf diese Weise wurde Jesus unterstellt, er hätte einen Terroristenanschlag auf den Tempel geplant, um ihn zu zerstören. Natürlich hätte Jesus dieses Missverständnis ohne weiteres aufklären können. Aber es gibt Vorwürfe, die sind so dumm, dass es sich nicht lohnt, darauf einzugehen. Jesus hört sich die Parade der falschen Zeugen schweigend an, ohne auch nur ein Wort zu erwidern. Sein Schweigen zu den Lügen spricht deutlicher als eine Verteidigungsrede. Dass sich der Angeklagte Jesus nicht aus der Ruhe bringen lässt, bringt den obersten Priester, der die Verhandlung führt, ganz aus der Ruhe. Bis er aus der Rolle fällt. Der Mann kann vor lauter Nervosität nicht mehr stillsitzen, springt von seinem Richterstuhl auf und geht Jesus an. Vers 62. Hast du nichts gegen diese Anklagen vorzubringen? Aber Jesus schwieg. Und der oberste Priester sprach zu ihm, Vers 63, ich stelle dich unter Eid und frage dich im Namen des lebendigen Gottes, bist du der versprochene Retter? Bist du der Sohn Gottes? So, jetzt ist es raus. Jetzt hat er sich verblabbert. Jetzt hat er die Katze aus dem Sack gelassen. Jetzt geht es nicht mehr um solchen Unsinn wie Tempel kaputt machen. Jetzt sind wir beim eigentlichen Thema. Jetzt hat er endlich die entscheidende Frage ausgesprochen, um die sich alles dreht. Dieser Prozess, die ganze Weltgeschichte, auch die Geschichte deines und meines Lebens. Nämlich die Frage, ist das wahr, Jesus, dass du der Sohn Gottes bist? Zu den erfundenen Vorwürfen der falschen Zeugen hat Jesus geschwiegen. Aber zu dieser Frage, die mein Schicksal, die dein Schicksal, das Schicksal der Welt entscheidet, schweigt er nicht. Jesus antwortet mit Ja. Jeder, der danach fragt, ob Jesus der Sohn Gottes ist, findet in der Bibel an vielen Stellen ein eindeutiges Ja. Das können auch die modernen Theologen, die Jesus nicht als den Sohn Gottes anerkennen, nicht leugnen. Die Frage ist nur, wie sie dieses Ja interpretieren. Die Theologen, die Jesus damals verhörten, konnten nicht leugnen, dass Jesus sich als der Sohn Gottes bekannte. Aber sie haben dieses Bekenntnis interpretiert als Gotteslästerung. Vers 65 und 66. Da zerriss der oberste Priester sein Gewand und sagte, das ist eine Gotteslästerung, wir brauchen keine Zeugen mehr. Ihr habt es selber gehört, wie lautet euer Urteil? Er hat den Tod verdient, riefen sie. Man merkt so richtig die Erleichterung des Hohen Gerichtshofes. Endlich eine Aussage, mit der man was machen kann, mit der man dem Mann den Strick drehen kann. Und das Urteil ist ja auch auf der Stelle fertig, Todesstrafe. Nun waren aber die Juden kein souveräner Staat, sondern von den Römern besetzt. Und zur Vollstreckung der Todesstrafe waren die Juden nicht berechtigt. Dieses Recht hatte nur die römische Besatzungsmacht. Darum musste der römische Prokurator eingeschaltet werden. Also wird Jesus, nachdem sie ihn erstmal angespuckt, mit Fäusten ins Gesicht geschlagen, sich über ihn lustig gemacht und ihn gefesselt haben, an den Prokurator Pilatus überstellt. Der kann aber mit Jesus nicht viel anfangen, denn zu den Anklagen der Juden sagt er nichts. Und was er sonst sagt, begreift Pilatus nicht. Das Einzige, was er mitbekommt, ist, dass die Juden ihn aus Neid verhaftet haben. Ansonsten blickt er überhaupt nicht durch, was hier gespielt wird. Er merkt nur, dass an der Sache irgendwas faul ist. Eine Weile sucht er zu vermitteln. Mal rennt er vors Haus und verhandelt mit den Juden. Dann rennt er wieder rein und redet mit Jesus. Und dabei wird ihm immer klarer, der Mann ist absolut unschuldig. Der hat vielleicht eine religiöse Macke, weil er sich als König der Wahrheit ausgibt. Das ist natürlich irre, aber kein Grund zur Todesstrafe. Pilatus ist ein Machtmensch. Wenn es darauf ankommt, geht der über Leichen. Aber in diesem Fall sieht er nicht ein, warum er der Todesstrafe zustimmen soll. Er beschließt, Jesus zu retten. Und er hat auch schon einen rettenden Einfall. Ihm fällt ein, dass es eine Gewohnheit gibt, zu Ostern einen politischen Gefangenen freizulassen, den das Volk will. Zu seinem Glück sitzt gerade der Mörder Barabbas im Knast. Und genau an den erinnert sich Pilatus. Er denkt nun folgendermaßen: Wenn ich die Leute wählen lasse zwischen dem gemeingefährlichen Mörder Barabbas und dem harmlosen Spinner Jesus, dann werden sie natürlich Jesus wählen, den sie vorgestern alle auf der Straße zugejubelt haben. Und auf diese Weise bin ich dem Mann dann los. Also geht er vors Haus und fragt die Volksmenge. Matthäus 27, Vers 17. Wen soll ich euch freigeben? Barabbas oder Jesus? In diesem Moment gibt es einen Zwischenfall. Ein Bote drängelt sich nach vorn. Er muss sofort mit Pilatus sprechen. Die Verhandlung wird unterbrochen. Rückfrage, wer schickt den Boten? Es stellt sich heraus, der Bote kommt von der einzigen Person, vor der Pilatus wirklich kuscht, also von seiner Frau. Sie lässt ihm ausrichten, Vers 19, lasst die Hände von diesem unschuldigen Mann. Seinetwegen hatte ich letzte Nacht einen schrecklichen Traum. Pilatus handelt nach dem Motto, hör auf deine Frau, fahr vorsichtig. Er ist nun erst recht entschlossen, Jesus laufen zu lassen. Inzwischen haben die Gegner von Jesus, die führenden Priester und Ratsherren, die Pause geschickt ausgenutzt. Sie sind in der Volksmenge rumgelaufen und haben auf die Leute eingeredet. Vers 20, ihr müsst für den Barabbas die Freilassung und für Jesus die Todesstrafe verlangen. Und als Pilatus nun zum zweiten Mal fragt, Vers 21, wen von den beiden soll ich euch herausgeben? Da schrie die Masse, Barabbas. Das hat Pilatus nicht erwartet. Jetzt weiß er nicht mehr weiter. Da stellt er in seiner Hilflosigkeit eine Frage. Die Frage ist richtig, aber an die falsche Adresse gerichtet. Er fragt die Masse. Aber die Antwort auf diese Frage kann nur er für sich alleine geben. Es ist die Frage, vor der jeder Mensch steht, vor der auch wir stehen, die nur jeder von uns selber beantworten kann. Es ist die wichtigste Frage unseres Lebens. Pilatus fragt, Vers 22, und was soll ich mit Jesus machen? Als Pilatus am Morgen dieses ersten Karfreitags aufwachte, ahnte er nicht, dass er an diesem Tag vor die größte Entscheidung seines Lebens gestellt würde. Er dachte, er gehe in eine normale Gerichtsverhandlung. Dabei ging es darum, dass er ein Urteil zu fällen hatte, das über sein eigenes Lebensschicksal entscheiden sollte. Es gibt in unserem Leben Entscheidungsstunden, denen wir nicht ausweichen können. Die sind plötzlich da und verlangen gebieterisch eine Entscheidung. Für oder wider. Es gibt nichts Drittes dazwischen. Ja oder nein. Jetzt auf der Stelle. Als wir alle heute Morgen aufgewacht sind, haben wir vermutlich noch nicht geahnt, dass wir an diesem Tag auch vor solch einer Entscheidung stehen. Viele von uns haben vielleicht gedacht, sie gehen in einen Ostergottesdienst. Dabei geht es darum, dass wir jetzt vor der gleichen Frage stehen wie damals Pilatus. Was machen wir, jeder einzelne von uns, mit Jesus? Und selbst wenn sich der eine oder andere nichts aus ihm macht, ist das auch eine Antwort, die über sein ewiges Schicksal entscheidet. Was machen wir mit Jesus? Nehmen wir ihn an als unseren Erlöser oder schieben wir ihn ab als einen Träumer? Beten wir ihn an als den Sohn Gottes oder boten wir ihn aus wie die Leute damals? Denn als Pilatus fragte, und was soll ich mit Jesus machen? Da schrien sie alle, kreuzigen. Pilatus fragt zurück, was hat er denn verbrochen? Aber sie schrien nur noch lauter, kreuzigen. Pilatus merkt, mit dieser verhetzten Masse hat es keinen Sinn zu diskutieren. Und als das Getöse immer größer wird und überhaupt keine Verständigung mehr möglich ist, greift er zur Zeichensprache. Vers 24 bis 26. Er nahm Wasser und wusch sich vor allen Leuten die Hände. Dabei sagte er, ich habe keine Schuld am Tod dieses Mannes. Das habt ihr zu verantworten. Da schrie das ganze Volk, wenn er unschuldig ist, dann komme die Strafe für seinen Tod auf uns und unsere Kinder. Da gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus aber ließ er auspeitschen und gab Befehl, ihn ans Kreuz zu nageln. Wir haben es heute leicht, wenn wir feststellen, sie haben den Falschen gekreuzigt. Pilatus und das Volk haben eine Fehlentscheidung getroffen. Die Frage ist nur, wie hätten wir uns denn entschieden, wenn wir dabei gewesen wären? Damals wurde ja nicht nur zwischen zwei Menschen entschieden. Es wurde entschieden zwischen zwei Möglichkeiten, die Welt zu verändern. Und die Entscheidung fiel für die Gewalt gegen die Liebe. Für den Mörder gegen den Retter. Sage mir keiner, wir hätten uns damals anders entschieden. Wie entscheiden wir uns denn heute, wenn es um die Frage Gewalt oder Liebe geht? Wir hätten schon längst die Möglichkeit dazu gehabt und haben sie jeden Tag wieder, uns gegen die Gewalt und für die Liebe zu entscheiden. Gegen den Mörder und für den Retter. Durch die Politik der Aufrüstung wird heute der Mord an der Menschheit vorbereitet. Wir alle sind bei diesem Prozess Augenzeugen. Wir alle haben in diesem Prozess eine Stimme. Und wir alle stehen wieder mal genau vor der gleichen Frage wie Pilatus. Was soll ich mit Jesus machen? Sollen wir ihn abtun als einen idealistischen Spinner, dessen Vorschläge zum Frieden unrealistische Fantasien sind? Oder sollen wir ihn endlich ernst nehmen mit seinem Konzept der Gewaltlosigkeit? Viele setzen heute ihr Vertrauen auf Atomraketen und sind immer noch davon überzeugt, dass man mit Mord und Gewalt ein Paradies bauen kann. Die Entscheidung für Barabbas ist auch die Fehlentscheidung unserer Generation. Die Generation, die sich gegen Jesus entschieden hatte, konnte noch rufen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Solche forschen Sprüche können wir uns nicht mehr leisten. Wenn wir uns die Fehlentscheidung eines Atomkrieges leisten, dann gibt es keine nächste Generation mehr. Damals vor dem Palast des Pilatus wurde die größte Fehlentscheidung der Menschheit gefällt. Der Mörder kommt frei, der Unschuldige wird gekreuzigt. Diese Entscheidung wurde von den beteiligten Menschen bewusst gefällt. Aber wer hier nur Menschen handeln sieht, sieht zu wenig. Denn hier handelt auch Gott. Durch die Fehlentscheidung der Menschen hindurch fällt Gott seine Entscheidung. Und es kommt am Ende genau das raus, was Gott will. Der Mörder kommt frei, der Unschuldige wird gekreuzigt. Um das zu verstehen, müssen wir uns jetzt mal in die Lage des Mörders versetzen. Und ich bitte euch alle, die heute Morgen hier seid, dass ihr jetzt mal dazu für ein paar Minuten eure Augen schließt. Barabbas sitzt in seiner Zelle. Er ist an die Wand gekettet. Hinter ihm liegt sein verlorenes Leben, vor ihm liegt der Tod. Er hat keine Aussicht, freizukommen. Es ist der letzte Tag seines Lebens, in wenigen Stunden wird seine Hinrichtung stattfinden. Da hört er Schritte. Die Soldaten des Hinrichtungskommandos kommen im Gleichschritt den Gefängnisgang entlang marschiert. Vor seiner Zelle ertönt das Kommando Abteilung Halt. Barabbas weiß, es ist soweit. Das ist das Ende. Aber dann hört er, wie die Tür der Nachbarzelle aufgerissen wird. Rausdrehen. Und dann werden seine zwei Kumpels zur Vollstreckung der Todesstrafe abgeführt. Als sie weg sind, öffnet der wachhabende Offizier seine Tür und sagt: Barabbas, Mensch, hast du ein Glück. Du fällst unter die Amnestie, kannst abhauen, du bist frei. Barabbas begreift kein Wort. Und als der Offizier ihm erklärt, dass es eine Wahl gegeben hat, ob er oder ein gewisser Jesus freigelassen werden soll, und man sich für ihn entschied, während der Jesus jetzt hingerichtet wird, da begreift er erst recht nichts. Er weiß nur, ich bin frei, ich kann gehen. Und er geht. Er geht durch die Stadt und er geht durch das Stadttor. Und da sieht er draußen vor dem Tor auf einem Hügel eine große Menschenmenge. Es ist der Hügel Golgatha, die Hinrichtungsstätte von Jerusalem. Als er näher kommt, sieht er drei Kreuze. An jedem Kreuz hängt ein Mann. Die beiden Männer links und rechts kennt er. Das sind seine beiden Zellengenossen. Seine Gesinnungsgenossen, seine Untergrundbewegungsgenossen, Terroristen und Mörder wie er, schuldig wie er. Die kennt er, aber den in der Mitte, den kennt er nicht. Da sieht er sein Gesicht und das zieht ihn förmlich an. Er geht noch näher ran und schiebt sich durch die gaffende Menge nach vorn in die erste Reihe bis an die Absperrung. Und da kann er auch das Schild erkennen, das über seinem Kopf angebracht ist. Darauf steht der Grund für seine Hinrichtung. Und er liest: Dies ist Jesus, der König der Juden. Und in diesem Moment fängt er an zu begreifen. Das ist also der Jesus, dem ich meine Freiheit verdanke. Wenn sie den nicht dort angenagelt hätten, hätten sie mich dort angenagelt. Dann hinge ich jetzt dort. Und über mir hinge ein Schild mit meinem Namen und meiner Schuld, Barabbas Mörder. Aber dort steht Jesus, König der Juden. Der hängt jetzt dort, wo ich hängen müsste. Aber ich hänge nicht dort, weil der an meiner Stelle hängt. Ich bin frei. Ich lebe. Jetzt könnt ihr eure Augen wieder aufmachen. Das, liebe Geschwister und Freunde, ist unsere Situation. Barabbas, das sind wir. Wir alle sind Kinder des einen Vaters Adam, gehören durch die Erbsünde zum Geschlecht der Sünder, Aufrührer gegen Gott, haben die Todesstrafe verdient. Aber weil Jesus, der Unschuldige, für unsere Schuld büßte, sind wir frei. Weil der Sohn Gottes für uns starb, können wir leben. Ob der Barabbas Jesus bloß mit ungläubigen Augen angeglotzt oder ob er ihn mit gläubigem Herzen angebetet hat, das sagt uns die Bibel nicht. Aber sie sagt uns, wer seine Schuld bekennt, dem wird sie vergeben. Und wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Vielleicht kommt uns das alles ziemlich unverständlich vor. Und es kann ja auch gar nicht anders sein. Das Kreuz Jesu ist unverständlich. Kein Mensch kann je verstehen, dass Gottes Liebe zu uns so groß ist, dass er seinen Sohn an unserer Stelle kreuzigen lässt, um uns das Leben zu retten. Dass ausgerechnet das Kreuz Jesu der Weg in die Freiheit ist, ist für uns schwer zu begreifen. Dieser Weg kann nicht verstanden werden. Aber er kann gegangen werden. Und solange er nicht gegangen wird, wird er uns fremd bleiben. Wir alle haben unsere bekannten Trampelpfade, auf denen wir versuchen, mit unserem verfehlten Leben fertig zu werden. Sie führen meistens im Kreis herum. Wir verdrängen, verharmlosen, vergessen unsere Schuld. Aber der Weg in die Freiheit von der Schuld steht uns offen, wenn wir zu Jesus gehen. Er erwartet uns mit offenen Armen. Amen. Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass deine Liebe zu uns so groß ist, dass du den Himmel verlassen hast, hast deine Gottheit abgelegt, bist ein Mensch geworden, hast dich dadurch verwundbar und sterblich gemacht und bist den niedrigsten Weg gegangen bis zum Tod am Kreuz und hast uns dadurch versöhnt mit dem Vater. Das war deine Mission, das war der Sinn deines Lebens hier auf Erden, dafür bist du Mensch geworden. Ja, Herr Jesus, du wurdest sogar noch versucht, vom Kreuz herabzusteigen, um zu zeigen, wer du wirklich bist. Aber du bist am Kreuz geblieben, um dein Erlösungswerk zu beenden, weil du an uns alle, an jeden einzelnen von uns gedacht hast, damit wir einmal mit dir in deinem Reich ewig leben können. Herr Jesus, dafür sei dir Lob, Preis, Dank und Anbetung bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen.